Schön, dass ihr wieder zu einer weiteren Folge von unserem Hogan Lovitz Jura-Podcast Sag doch mal eingeschaltet habt. Für unsere letzte Folge der dritten Staffel sprechen wir über ein Thema, das sicherlich viele Juristinnen und Juristen beschäftigt. Kann man als Anwalt oder Anwältin in einer Großkanzlei in Teilzeit arbeiten? Wie gelingt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Und wie gehen Anwälte und Anwältinnen mit solchen Herausforderungen um? All diese Fragen beantwortet uns heute unser Gast Oliver Becker. Lieber Oliver, du bist Anwalt an unserem Düsseldorfer Standort und im IP, also Intellectual Property, tätig. Vielleicht kannst du dich unserer Zuhörerschaft einmal vorstellen.
Ja, Janina, vielen Dank, das mache ich gerne. Wie ihr gerade schon gehört habt, ich bin Oliver, ich bin Rechtsanwalt bei Hogan Lovitz an unserem Düsseldorfer Standort. Ich bin schon ein Weilchen dabei. Ich habe 2011 hier das erste Mal den Fuß in die Tür gesetzt und damals tatsächlich als Referendar habe hier beide Stationen gemacht, das heißt die Anwaltsstation und die Wahlstation. Und das waren auch tatsächlich meine ersten Berührungspunkte mit dem Bereich IP oder konkreter gesagt mit dem Patentrecht. Das ist nämlich innerhalb der IP-Gruppe hier der Bereich, den ich bespiele, Patentrecht. Das heißt, wir machen insbesondere Patentverletzungsverfahren, streitige Verfahren vor den diversen Gerichten, wo wir dann die Mandanten vertreten. Ich bin sehr viel auf Beklagtenseite unterwegs. Das heißt, ich versuche dann, unsere Mandanten gegen Patentverletzungsvorwürfe zu verteidigen. Das ist eigentlich mein täglich Brot. Wie gesagt, das Ganze seit 2011 als Referendar, habe dann beide Stationen hier gemacht. In 2012 habe ich mein zweites Staatsexamen gemacht und ja, bin dann hier übernommen worden sozusagen als Rechtsanwalt und seitdem dabei. Habe die ersten Jahre ganz normal als Associate auch in Vollzeit gearbeitet, bin dann irgendwann das erste Mal Papa geworden. Das war 2015. Habe dann noch ein Jahr weiter in Vollzeit tatsächlich gearbeitet. Meine Frau hat ein Jahr Elternzeit gemacht, war also ein Jahr zu Hause. Und als sie dann wieder in den Job eingestiegen ist, haben wir uns beide entschieden, etwas zurückzuschrauben. Haben also beide uns entschieden, Teilzeit zu machen, um einfach ein bisschen Flexibilität für die Familie zu haben. Bin also seit 2016 in Teilzeit. Und ja, habe dann noch ein zweites Kind bekommen, das war 2019, habe da aber nichts mehr an meinem Teilzeitmodell geändert. Das heißt, das läuft jetzt tatsächlich seit 9 Jahren ungefähr. Dieses Teilzeitmodell, das funktioniert wunderbar. Da gehen wir nachher sicherlich noch im Detail drauf ein. Ja, und bin dann hier so meinen Weg gegangen, bin irgendwann zum Senior Associate befördert worden, dann Anfang 2020 zum Counsel befördert worden. Und das ist die Position, in der ich nach wie vor hier arbeite.
Das klingt alles sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und danke für die schöne Einleitung. Bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, interessieren sich sicherlich auch viele dafür, wie du überhaupt zum Jurastudium gekommen bist. Gab es da einen bestimmten Grund, warum du dich dafür entschieden hast und wie bist du überhaupt zu deinem Schwerpunkt des geistigen Eigentums dann damals gekommen?
Ja, da kann ich gern ein bisschen was zu erzählen. Also es gab, glaube ich, kein so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, es muss unbedingt Jura sein. Ich habe mich eigentlich tatsächlich mehr so, vielleicht auch noch so ein Kindheitstraum irgendwie, habe ich mich immer für Polizei interessiert und habe mir dann aber irgendwann während oder kurz nach dem Abi überlegt, dass ich doch gerne studieren würde, also ein Studium an der Uni machen würde. Und dann war Jura tatsächlich das, was für mich so am nächsten dran war. Und das war praktisch die Motivation, das Jurastudium anzufangen. Und im Studium, ich habe das erste Staatsexamen oder bis zum ersten Staatsexamen in Osnabrück studiert, bevor ich fürs zweite Examen nach Düsseldorf gegangen bin. Und schon in Osnabrück während des Studiums an der Uni dort hatte ich den Schwerpunkt Recht des geistigen Eigentums, was praktisch genau der IP-Bereich ist, den wir jetzt auch haben. Das hat natürlich sehr, sehr viele verschiedene Facetten. Das geht über Markenrecht, Wettbewerbsrecht und das sind auch eher die Bereiche, die, glaube ich, in diesen Schwerpunkten jedenfalls damals in meinem Studiengang fokussiert wurden. Patentrecht gab es auch eine Vorlesung zu, die war aber deutlich kürzer gehalten, weil es natürlich schon sehr, sehr speziell ist. Aber ja, Urheberrecht natürlich. Das war tatsächlich dann so der erste Berührungspunkt mit IP und richtig los ging es dann natürlich erst mit IP, wo ich hier als Referendar mich beworben habe und weil Markenrecht eigentlich das war, was ich schon ein bisschen mehr kannte und konnte, vielleicht auch aus dem Studium, hatte ich jemand tatsächlich mich auf eine markenrechtliche Referendarstelle beworben Und dann hat man mir aber gesagt, wie wär's denn mal mit Patentrecht? Willst du das nicht ausprobieren? Und ich habe gesagt, why not? Klar, technisches Interesse hatte ich immer schon ein bisschen. Mhm. Und so bin ich dann zum Patentrecht gekommen. Das ist eigentlich die Kurzfassung der Geschichte.
Ja, und bis heute dabei geblieben. Also scheint dir das ja auch sehr gut zu gefallen. Vielleicht reden wir noch ein bisschen über deine Tätigkeit hier bei Hogan Lovells im IP-Recht. Was würdest du denn sagen, wie könnte man Jurastudierenden deinen Rechtsbereich ganz einfach erklären?
Ja, ich sag manchmal, wenn ihr keine Lust mehr auf Jura habt, dann macht doch Patentrecht. Aber das ist wirklich eher scherzhaft gemeint. Ich glaube, was echt das Besondere speziell am Patentrecht ist, ist, dass es in vielen Bereichen vielleicht, und das ist jetzt ernst gemeint, deutlich unjuristischer ist als andere Rechtsbereiche, weil es bei uns auch viel darum geht, einfach technische Sachverhalte selber zu verstehen und so aufzuarbeiten, dass man das am Ende dem Gericht präsentieren kann, wenn wir streitige Verfahren führen, also Patentverletzungsverfahren. Und das können dann die verschiedensten technischen Bereiche sein. Also ich mache viel, was mit Telekommunikation und Smartphones zu tun hat. Wie funkt das Smartphone eigentlich mit der Basisstation? Ich habe aber auch schon Fahrradgangschaltungen hier auf dem Schreibtisch auseinandergebaut und mir meinen ersten Satz weiße Hemden mit Kettenschmiere versaut. Wirkstoffe von Medikamenten. Also die technischen Bereiche sind unheimlich, unheimlich weit. Es gibt so viel, was man machen kann. Und da kann man sich auch so ein bisschen seinen eigenen Interessenbereich vielleicht irgendwann aussuchen oder man hat das raus, was man gerne macht und kann sich dann um die Fälle insbesondere bemühen. Und das macht es, glaube ich, so interessant, dass es nicht nur die rein juristische Arbeit ist, sondern auch dieses, der Versuch, technisch hochkomplexe Sachverhalte selber zu durchdringen. Und das schreckt immer viele auf den ersten Blick ab, wenn die das erste Mal hören und denken, oh Gott, da habe ich gar nichts mit am Hut, aber natürlich sind wir alles Juristen und wir haben Jura studiert und jetzt jedenfalls die Rechtsanwälte unter uns, wir haben auch Patentanwälte hier, aber die Rechtsanwälte unter uns haben natürlich alle Jura studiert, sind also keine Techniker. Da steht aber niemand alleine da. Also man arbeitet sehr, sehr viel im Team, man arbeitet sehr, sehr viel mit technischen Experten aus der Branche, mit Patentanwälten, die dann auch noch einen technischen Hintergrund haben. Und diese Abwechslung und dieses Facettenreiche, das macht es, glaube ich, so interessant.
Das hört sich auch nach einer sehr abwechslungsreichen Tätigkeit in deinem Rechtsbereich an. In welcher Branche bist du denn meistens unterwegs?
Ja, wenn wir über Branchen reden, dann ist es für mich tatsächlich hauptsächlich Telekommunikation. Ja, da bin ich wirklich hauptsächlich unterwegs. Viel Smartphone-Technologie, Netzwerktechnologie. Das ist, glaube ich, die Branche, in der ich mich hauptsächlich bewege.
Sehr spannend. Und vertrittst du dann eher große Konzerne oder auch Startups und kleinere Unternehmen?
Ja, da würde ich nichts ausschließen, aber einen weit überwiegenden Teil würde ich schon sagen, die Mandanten, die wir vertreten, das sind tatsächlich große Konzerne und Unternehmen, die jeder kennt, mit denen jeder im Alltag, was technische Geräte betrifft, in Berührung kommt. Das ist schon der große Anteil, auf jeden Fall.
Mhm. Wir haben jetzt ja schon einiges über deine Arbeit als Anwalt im IP erfahren und du hattest anfangs ja kurz erwähnt, dass du derzeit in Teilzeit arbeitest. Was hat dich denn dazu bewegt, in Teilzeit zu arbeiten? Du hast ja schon erzählt, dass du auch schon zweimal Vater geworden bist und das auch für die Vereinbarkeit mit der Familie dann gemacht hast. Aber was war so der erste ausschlaggebende Punkt?
Ja, bei mir war es tatsächlich die neu gewachsene Familie sozusagen, also das erste Kind damals. Und meine Frau macht im Prinzip genau das Gleiche wie ich. Wir haben uns ganz klassisch im Jurastudium kennengelernt. Die ist also auch Juristin, hat einen sehr ähnlichen Job wie ich. Und dementsprechend mussten wir uns dann einfach, nachdem das erste Jahr Elternzeit, was die gemacht hat, rum war, einfach die Frage stellen, wie wollen wir es machen? Es gibt ja verschiedenste Modelle und ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Man kann die Betreuung abgeben und versuchen, irgendwie den ganzen Tag mit Betreuung abzudecken. Es gibt zig verschiedene Modelle und wir haben einfach gesagt, wir wollen möglichst viel selber auch an Betreuungszeit übernehmen, wie es eben geht, und haben uns halt dafür entschieden, dass wir beide versuchen, einfach einen Step zurückzumachen und ein wenig zu reduzieren im Job und das um versuchen halt die Betreuungszeit so abzudecken. Mhm. Das war der Gedanke dahinter, das Ganze anzugehen mit der Teilzeit, genau.
War der Wechsel von deiner Vollzeittätigkeit auf die Teilzeittätigkeit einfach für dich persönlich und wie würdest du den Prozess bei Hogan Lovells generell beschreiben?
Ja, also das kann ich definitiv sagen, das war überhaupt kein Problem. Ich bin zu den Partnern gegangen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, beziehungsweise noch zusammenarbeite und habe das praktisch genauso erklärt, wie ich es dir gerade erklärt habe.
Ja.
Und die haben gesagt, ja, na klar, dann machen wir das. Und dann haben wir das eben aufgesetzt und eingetütet und das war wirklich eine reine Formalität. Also da gab es überhaupt keine Probleme, das einzustellen.
Das klingt sehr unkompliziert. Gibt es denn bei euch im Team noch weitere Anwälte und Anwältinnen, die auch in Teilzeit arbeiten?
Ja, also das gibt es und ich glaube, da hat sich auch ein Riesenwandel ergeben. Wie gesagt, ein bisschen bin ich ja schon an Bord und wenn ich jetzt einfach mal 10 Jahre zurückgucke, dann hat sich da schon ein großer Wandel ergeben. Also es sind auch mittlerweile insbesondere auch immer mehr Männer, die das auch machen. Und ich glaube, was sich insbesondere auch gewandelt hat, bei mir ist jetzt Familie tatsächlich der Hauptgrund. Aber man muss keine Familie man muss keine Kinder haben, um nach Teilzeit fragen zu können. Ja, also es gibt mittlerweile auch genug Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Gründen Teilzeit machen, sei es andere familiäre Verpflichtungen, aber es können auch Hobbys sein. Es gibt Leute, die haben ein Pferd und möchten einmal die Woche möchten oder müssen die sich ums Pferd kümmern. Ja, es gibt auch Leute einfach, die sagen, ich möchte gerne ein bisschen mehr Zeit für mich und meine Projekte privat haben. Ja, das hat sich definitiv über die letzten 10 Jahre sehr, sehr gewandelt und da bietet die Kanzlei sehr, sehr viel Flexibilität, glaube ich, mittlerweile.
Das ist doch gut zu hören, dass mittlerweile so viel Akzeptanz dafür aufgebracht wird und da ein Wandel auch in dem Großkanzleienumfeld stattgefunden hat. Wie ist es denn bei euch? Wirst du aktiv in alle Mandate und Projekte dann eingebunden, auch wenn du in Teilzeit arbeitest? Oder hat sich hier was in der Art, wie du arbeitest, maßgeblich geändert?
Da ist mein Gefühl, dass sich eigentlich gar nichts geändert hat. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr individuell für jeden, der in Teilzeit arbeiten möchte. Es gibt vielleicht so ein paar äußere Einflüsse und dann andersrum auch so ein paar eigene Vorstellungen, die da eine Rolle spielen. Und wenn ich mal mit äußeren Einflüssen anfange, dann ist das sicherlich erstmal sehr, sehr individuell davon abhängig, wie groß das Team ist.
Ja.
Ich habe das Glück, dass ich in einem sehr großen Team arbeite, mit sehr, sehr vielen Kolleginnen und Kollegen hier im IP. Und das macht es natürlich einfacher, wenn Leute in Teilzeit arbeiten, weil wir in der Regel sowieso diese großen Fälle, die wir hier machen, mit mehreren Leuten bearbeiten. Und je größer das Team ist, desto einfacher ist es natürlich auch, Teilzeittätigkeiten zu koordinieren, wenn einige Leute in Teilzeit arbeiten, ja. Wenn das nicht gegeben ist, wenn man ein Dezernat hat, wo vielleicht ein Partner ist und 2 Associates und die beiden Associates jetzt sagen, wir möchten aber beide 2 Tage und dann vielleicht noch die gleichen Tage die Woche frei haben, dann wird jedem einleuchten, dass das vielleicht schwierig werden könnte, weil der Partner dann unter Umständen bei Ad-Hoc-Anfragen alleine dasteht. Das muss völlig klar sein. Das ist so eine äußere Bedingung. Eine andere äußere Bedingung ist sicherlich noch so die Art des Geschäfts. Wir machen, wie ich gerade gesagt habe, Streitverfahren, Gerichtsverfahren, Prozesse, das ist relativ planbar tatsächlich, weil in so einem Verfahren werden relativ früh schon Fristen gesetzt, so dass ich, wenn ich jetzt in meinen Kalender gucke, schon ziemlich genau sagen kann, wann sind vielleicht Spitzenbelastungen da oder wann geht's auf die mündliche Verhandlung zu, wann laufen die Fristen ab. Also da ist eine gewisse Planbarkeit. Das mag auch in anderen Bereichen anders sein. Und vielleicht eine dritte äußere Bedingung ist auch die eigene Erfahrung. Also ich glaube, ich kann für mich sagen, dass es mir ganz gut getan hat, dass ich die ersten Jahre hier wirklich in Vollzeit gearbeitet habe, also die ersten 4, 5 Jahre, weil man da natürlich erstmal extrem viel lernen muss und für Sachen lange braucht. Man muss Routinen entwickeln, man muss wirklich in die Sachen reinkommen, Sachen verstehen, wie das funktioniert. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich da wirklich noch in Vollzeit gearbeitet habe. Je mehr Erfahrung und je mehr Routine man kriegt, desto einfacher wird es natürlich auch, sich so zu organisieren, dass man diese Teilzeittätigkeit gut vereinbaren kann. Und dann, um auf deine Frage zurückzukommen, werde ich dann in alles eingebunden und funktioniert das? Das geht dann vielleicht rüber so auf die Frage, will man dieses Thema Teilzeit oder das Modell Teilzeit für sich selber handeln und welchen Anspruch hat man auch selber für sich daran? Und da ist mein Anspruch eigentlich schon, dass ich immer trotz Teilzeit immer versuche, am Ball zu sein und auch immer irgendwie an vorderster Front dabei zu sein. Das ist einfach meine persönliche Einstellung. Und da gibt es auch sicherlich auch kein richtig oder falsch. Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist halt meine Einstellung. Und also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich arbeite jetzt x Prozent weniger als die anderen und deswegen muss ich so und so viele Tage zu Hause bleiben oder arbeite ich nicht und da darf mich auch niemand ansprechen, da lese ich keine E-Mail, da mache ich alle Kanäle dicht und schotte mich ab sozusagen. Das bin ich gar nicht. Ich bin eher der Typ, der sagt, wenn es gerade brennt oder wenn das Team mich gerade braucht oder wenn der Mandant dringend eine Frage hat, wo wir vielleicht uns mal zusammen telefonieren müssen, dann bringe ich die nötige Flexibilität mit und versuche das einfach irgendwie einzurichten, auch wenn ich den Tag vielleicht als freien Tag oder den Nachmittag als freien Nachmittag geplant habe, dann wähle ich mich mal irgendwie ein Telefonat ein. Das ist für mich dann überhaupt kein Problem. Dann versuche ich einfach diese nötige Flexibilität mitzubringen. Okay. Und andersrum gibt die Kanzlei mir dann aber auch die nötige Flexibilität in Phasen, wo es halt ein bisschen ruhiger ist und es vielleicht nicht auf jede Minute gerade ankommt. Und so gleicht sich das dann einfach über das ganze Jahr gesehen wunderbar aus. Und so handhabe ich das von Anfang an. Und ja, das hat eigentlich dazu geführt, dass jedenfalls ich das Gefühl habe, dass ich tatsächlich auch in sämtlichen Mandaten nach wie vor an vorderster Front dabei sein kann.
Es freut mich, dass du deine Karriere und die Familie gut bei uns vereinbaren kannst. Es ist ja doch eine Branche, die dann manchmal auch das Vorurteil hat, dass man sehr lange Arbeitszeiten auch hat und dass die Flexibilität von beiden Seiten dann auch hilft, das zu vereinbaren. Was würdest du denn Nachwuchsjuristen und Juristinnen mitgeben, die sich bei dem Thema Sorgen machen, ob es überhaupt möglich ist, eine Karriere in einer Großkanzlei zu machen und dann eine eigene Familie zu haben und für diese auch Zeit zu haben?
Ja, also klar, diese Vorurteile hast du, glaube ich, gesagt, oder die klassischen Klischees nenne ich jetzt mal zur Großkanzlei, die kenne ich natürlich auch. Ich weiß nicht, wie akut die da draußen, sage ich mal, noch diskutiert werden oder wie aktuell die noch sind. Ich glaube auch, man muss ganz klar sagen, das würde ich schon auch einfach mal sagen wollen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, in einer Großkanzlei arbeitet oder als Großkanzleianwalt arbeitet man schon mehr als andere Juristen in anderen Branchen. Es ist einfach so. Und wir haben ja auch alle irgendwie den Anspruch, klar, dass wir erfolgreich sein wollen, dass wir unsere Fälle gewinnen wollen, dass wir was erreichen wollen, dass wir insbesondere die Mandanten zufriedenstellen wollen. Und das ist definitiv so. Man arbeitet viel in der Großkanzlei. Da muss sich keiner was vormachen. Aber was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, man muss das machen, oder weil du mich gefragt hast, was würde ich denn den Leuten raten, die gerade überlegen, ist das vielleicht was für mich? Und sich denken, ja, das könnte tatsächlich was für mich sein, aber Sorgen haben, kriege ich das wirklich alles unter einen Hut mit den anderen Projekten oder mit den anderen Dingen, die ich noch privat so habe? Und da kann ich nun wirklich sagen, ich glaube, das Wichtigste für jeden ist wirklich, dass er das machen muss, woran er meint, dass er Freude und Spaß hat. Und wenn man da Spaß an der Sache hat und diese Motivation mitbringt und in gewisser Weise ein bisschen für die Sache brennt, dann kommt der ganze Rest drumherum von ganz alleine. Es muss sich wirklich keiner Sorgen machen, der jetzt an eine Entscheidung treffen muss und den Gedanken hat, ja, Großkanzlei, das könnte tatsächlich was für mich sein. Aber vor dem Pensum habe ich Angst sozusagen. Diese Sorge sollte wirklich keiner haben, weil wenn man für die Sache brennt, dann wird es immer eine individuelle Lösung geben, wie man das Ganze aufstellt. Das Team, wenn der oder diejenige hier zum Beispiel als Referendarin anfängt oder auch Berufseinsteiger und für die Sache brennt und Lust darauf hat, das wird sofort jeder merken. Und das entwickelt dann eine Dynamik, wo jeder merkt, okay, der oder diejenige, die brennt für die Sache und ist voll dabei. Und dann wird es überhaupt kein Problem sein, wenn der oder diejenige aber auch noch andere Sachen hat, die man unter den Hut bringen muss. Da wird sich auf jeden Fall eine Lösung finden in der Situation. Und deswegen, ja, ganz klare Message, schreckt nicht davor zurück, sondern just do it, probiert's einfach aus. Gerade Referendariat, Anwalts- oder Wahlstationen bieten hervorragende Möglichkeiten, das zu tun. Und das Pensum, das sollte keinen abschrecken. Es wird immer eine Lösung geben. Es gibt mittlerweile so viele individuelle Modelle hier. Also da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, ich würde es auf jeden Fall erstmal probieren und mir das vor Ort angucken.
Das ist ein sehr guter Ratschlag. Wie ist es denn für dich? Wie organisierst du persönlich deinen Alltag zwischen Kanzlei und Familie? Hast du bestimmte Routinen entwickelt oder auch Techniken, wie du damit umgehst, dich zu organisieren?
Ja, ich glaube, ein bisschen Organisationstalent ist nicht verkehrt, wenn man das mitbringt. Gerade auch, wenn man in Teilzeit arbeiten will, dann muss man vielleicht auch ein bisschen gucken, dass man sich noch ein bisschen straffer organisiert, weil man vielleicht doch ein bisschen mehr in seinem Arbeitsalltag noch unterbringen muss, als wenn man einfach mehr Zeit am Schreibtisch effektiv hat. Ja, also vielleicht echt ein bisschen effizienter arbeiten muss, aber das kommt auch einfach mit der Zeit. Das lernt man automatisch, je länger man dabei ist. Und ich habe schon natürlich feste Routinen irgendwie. Ich versuche morgens immer mit den Kids zu frühstücken und die dann in den einen noch in den Kindergarten zu bringen, die andere geht schon zur Schule. Ja, und dann versuche ich genauso abends auch so wieder zu Hause sein, dass ich im Optimalfall sogar noch irgendwie Abendessen mit denen kann oder zumindest noch mit ins Bett bringen kann. Das versuche ich schon in der Regel zu schaffen. Und das klappt auch eigentlich in der Regel. Das sind so eigentlich feste Routinen, die ich versuche einzuhalten. Und klar, das ist erstmal ein Grundkorsett, aber wie ich gerade gesagt habe, Flexibilität ist wirklich das Stichwort. Es kann sein, dass es hier rund geht, auf gut Deutsch gesagt. Und dann muss man einfach gucken, wie man die Flexibilität da reinkriegt. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, heute klappt das mal nicht. Das kommt vor, muss man ganz ehrlich sein. Oder ich fahre nach Hause, esse mit denen zu Abend, bring die Kids ins Bett und dann setze ich mich nochmal irgendwie ein Stündchen oder zwei an den Laptop und mache das, was dringend noch erledigt werden muss. Ja, also da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man Lust auf seinen Job hat und das nicht nur als Job ansieht, sondern auch was man wirklich gerne macht, das tue ich für mich definitiv, dann hilft das auch dabei, sich tatsächlich abends nochmal hinzusetzen, was den einen oder anderen vielleicht sonst abschrecken würde. Aber ja, man macht es nicht, weil man es machen muss, sondern auch irgendwo macht man seinen Job dann auch gerne.
Das auf jeden Fall. Und Flexibilität scheint hier ja von beiden Seiten gegeben zu sein, dass das sehr gut machbar ist. Da wir jetzt gerade schon bei dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf angekommen sind, würde ich nochmal zu einem anderen Thema kommen, was für die Zuhörerschaft auch sehr relevant ist, und zwar die Elternzeit. Die Entscheidung, eine Auszeit von der Arbeit zu nehmen, um sich ganz auf die Familie zu konzentrieren, bringt nicht nur viele persönliche Veränderungen mit, sondern natürlich auch berufliche Herausforderungen. Wie war das für dich persönlich?
Ja, ich habe tatsächlich auch für oder mit beiden Kindern jeweils Elternzeit gemacht. Ich habe jeweils diese klassischen Partnermonate oder Partnerschaftsmonate, heißt es, glaube ich, weiß der Begriff gerade gar nicht genau, gemacht. Das heißt praktisch 2 Monate, wo beide Elternteile gleichzeitig die Möglichkeit haben, Elternzeit zu machen. Das haben wir gemacht und das haben wir auch schön genutzt. Beim ersten Kind waren wir zum Beispiel dann, wo unsere Tochter ein Jahr alt war, waren wir zusammen mit ihr für 6 Wochen in den USA und haben da einfach eine Reise gemacht. Und das war eine schöne Zeit und auch das war völlig unproblematisch möglich. Und das ist jetzt mein Modell, diese 2 Partnerschaftsmonate. Aber es gibt auch natürlich hier sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die längere Zeiträume in Elternzeit gehen. Ja, auch das gehört heute einfach dazu, muss man ganz klar so sagen. Es muss keiner Sorge haben, dass das irgendwie ein rotes Tuch ist. Ganz im Gegenteil. Auch die meisten Partnerinnen und Partner, die hier haben Familie und haben Kinder. Und ja, die wissen genauso, was das bedeutet. Und dementsprechend ist das ganz natürlich.
Hattest du denn auch berufliche Bedenken, die du abwägen musstest, als du die Entscheidung, Elternzeit zu nehmen, getroffen hast? Abwägen musstest?
Bedenken nicht wirklich. Ich glaube, da ging es auch einfach darum, ein paar Sachen zu organisieren. Wenn man hier arbeitet, ist es in der Regel so, dass man seine eigenen Mandate oder Fälle wirklich hat, indem man auch eine gewisse Verantwortung dafür hat, dass das Ganze einfach läuft und gut läuft, erfolgreich läuft und auch während seiner Abwesenheit irgendwie da einfach nichts anbrennt. Und das ist dann aber eine rein organisatorische Sache. Jeder, der hier arbeitet, hat ein fantastisches Team um sich und dann steckt man, bevor die Elternzeit ansteht, rechtzeitig genug die Köpfe zusammen, organisiert sich, sagt, kannst du dein Auge drauf haben, kannst du dies und das übernehmen. Und in meinem Fall war es dann ja auch tatsächlich eine relativ überschaubare Zeit mit diesen 2 Monaten jeweils. Beim zweiten Kind hatte ich sogar noch gesplittet, dass ich 1 Monat relativ am Anfang raus war, 1 Monat dann nach 1 Jahr. Und das ist ja wirklich ein überschaubarer Zeitraum.
Das stimmt.
Also das war überhaupt kein Problem. Ich musste dadurch keinen meiner Fälle irgendwie abgeben komplett, sondern konnte in alles danach mehr oder weniger nahtlos wieder reingehen. Und das war völlig unproblematisch.
Ja, das hört sich alles sehr unkompliziert an. Gab es denn während deiner Elternzeit beruflich oder auch persönlich eine Herausforderung, auf die du nicht vorbereitet warst?
Ja, während der Elternzeit, wie stressig so kleine Kinder sein können. Ja. Aber das war wirklich die einzige Herausforderung. Also beruflich tatsächlich nichts, was ich als Herausforderung irgendwie bezeichnen würde. Nein, das lief wirklich gut und sehr, sehr geschmeidig alles.
Das freut mich sehr. Was würdest du anderen Anwälten und Anwältinnen raten, die gerade ihre Elternzeit planen? Hast du einen Tipp, den du hier noch mitgeben möchtest?
Ja, ich glaube auch da, auf jeden Fall, wenn man das machen möchte, dann sollte man das auch machen. Ja, also da sollte man keine falsche Bescheidenheit haben. Und dann geht es, glaube ich, einfach darum, das offen zu kommunizieren. Ich glaube, offen und ehrlich zu sein ist sowieso immer das Beste. Und dann mit allen, die es betrifft, in seinem Team so früh wie möglich zu reden. Das ist, glaube ich, ganz klar der Tipp, den ich geben kann. Und dann ist meine Erfahrung, dass man da offene Türen einlaufen wird. Oder wenn nicht, wenn es gerade eng ist im Team oder ja, es wirklich gerade einfach brennt, auf jeden Fall ist da Kommunikation das A und O. Und dann wird man immer eine individuelle Lösung finden, die für alle einen guten Weg darstellt.
Das ist ein sehr schöner Ratschlag. Vielen Dank, lieber Oliver, dass du heute zu Gast warst und für die spannenden und persönlichen Einblicke in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer Branche, die oft für ihre hohen Anforderungen bekannt ist. Das Gespräch hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer Großkanzlei auch möglich ist. Es braucht nur richtige Strukturen, Offenheit und manchmal auch ein Umdenken und Flexibilität. Das habe ich auf jeden Fall heute mitgenommen. Wir hoffen, dass euch die Einblicke inspiriert haben und vielleicht sogar neue Perspektiven eröffnet wurden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.